Radio Rechencast. Verteiltes Rechnen zum Mitnehmen und Hören, Wissenschaft zum Mitmachen. Moin Moin, ich begrüße euch zur 9. Ausgabe des Radio Rechencast, dem Podcast rund um die Themen des verteilten Rechnens, Citizen Science und alles, was damit zu tun hat. Mein Name ist Maximilian Frankenstein und ich führe durch den Radio Rechencast. Heute erwartet euch Folgendes. Ein DC-Spiel namens Folded. Jeder kennt das Spiel Ich packe meinen Koffer. Und spätestens, wenn das erste Auto in den Koffer gedrückt wird, muss man sich fragen, wie groß eigentlich der Koffer ist. Das spielt kaum eine Rolle, wenn es sich um ein Auto aus Proteinen handelt. Diese haben das Bedürfnis, sich zu falten. Und das nutzt das Spiel Folded aus. Und einen Link findet sich auch auf der Webseite von Rechenkraft.net bzw. in dem Dokument zur aktuellen Folge. Doch kann man spielen und der Wissenschaft helfen? Ja, das geht. Denn Folded ist ein spannendes Online-Computerspiel, in welchem man dreidimensionale Modelle von Proteinen falten und dabei der Wissenschaft enorm helfen kann. Ich versuche euch zu erklären, wie das geht. Doch vorab, was ist Proteinfaltung? Was ist ein Protein? Muss man sich fragen, bevor man dazu kommt, sich zu fragen, warum man es falten sollte. Proteine sind die Arbeitstiere in jeder Zelle, in jedem Lebewesen. Ein menschlicher Körper besteht aus Milliarden von Zellen der unterschiedlichsten Arten: Muskelzellen, Blutzellen, Gehirnzellen und so weiter. Innerhalb dieser Zellen verrichten Proteine ihre Arbeit, damit der Körper tun kann, was er eben tut. Nahrung aufspalten, um zum Beispiel die Muskeln mit Energie zu versorgen, Signale durch das Gehirn zum C senden, einfach den Körper kontrollieren. Proteine gibt es in Tausenden von Varianten, aber sie alle haben einiges gemeinsam. Zum Beispiel sind sie alle aus denselben Bausteinen zusammengesetzt. Jedes Protein besteht nämlich aus langen Ketten von Aminosäuren. Was sind Aminosäuren? Aminosäuren sind kleine Moleküle aus Atomen von Kohlenstoff, Sauerstoff, Stickstoff, Schwefel und Wasserstoff. Muss man sich aber nicht merken. Man spricht, vereinfacht gesagt, von einem Protein, wenn Aminosäuren in langen Ketten zusammenhängen, ähnlich wie eine Reihe von Menschen, die sich an den Händen halten. Und so wie bei dieser Reihe von Leuten die Füße aus der Kette heraushängen, hat auch jede Aminosäure eine kleine Gruppe von Atomen oder auch Seitenarmen oder englisch auch Sidechains genannt, die von der Kette, die alles zusammenhält, abstehen. Es gibt 20 verschiedene Arten von Aminosäuren, die sich dadurch unterscheiden, welche Atome sich in ihren Seitenarmen befinden. Diese 20 Aminosäuren fallen in unterschiedliche Kategorien, je nach ihren Eigenschaften, beziehungsweise je nach ihren chemischen Eigenschaften. Sauer, wie zum Beispiel Essig, oder alkalisch, basisch wie Seife, hydrophil, also wasserliebend, oder hydrophobisch, wasserabweisend. Ich rekapituliere: 20 Aminosäuren, die in 4 Gruppen unterteilt sind: sauer, basisch, wasserliebend oder hassend. Man stelle sich eine Kette von Menschen vor und alle haben einen Wasserball zwischen den Füßen stecken. Dann sind sie wasserliebend. Wenn es jetzt 2 Gruppen gibt, die eine mit blauen Bällen und die andere mit grünen, da sind zwar beide wasserliebend, aber sind sie dann gleich? Nein, sie unterscheiden sich eben und so kommen dann die 20 verschiedenen Aminosäuren zustande. Das ist jetzt einfach mal so ein ganz plakatives Beispiel gewesen. Die einen haben Wasserbälle, die anderen vielleicht Gummistiefel, weil sie Wasser nicht mögen. Die anderen eine Zitrone. Und für die basischen überlegt euch bitte etwas selber. In welche Form wird sich ein Protein denn falten? Trotz der Tatsache, dass Proteine in Anführungszeichen nur eine lange Kette von Aminosäuren sind, streben sie eine Veränderung an. Also die 20 Menschen in der Kette halten sich fest, singen »We shall overcome« und demonstrieren das stabile Chaos. Die Proteine falten sich, um eine möglichst kompakte Form zu erreichen. Aber während dieser Faltung geraten einige Aminosäuren näher an den Kern dieser Form, während andere nach außen gedrängt werden. Einige Aminosäurenpaare bleiben nahe zusammen, andere geraten weit auseinander. Bei einer Menschenkette würde das auch passieren, wenn jeder mit dem reden möchte, den er kennt, und nicht mit dem er verbunden ist. Also ohne die Hände loszulassen. Ein ziemliches Chaos würde entstehen, oder? Nein, denn dieses Chaos ist ja gewollt. Ein anderes Beispiel, in einer etwas gesitteteren Form, ist ein voller Fahrstuhl. Entweder man redet oder man schweigt. Und wenn man redet, dann meistens ja nur mit jemandem, den man kennt und nicht unbedingt mit dem man Schulter an Schulter nebeneinander steht. Bei einer Kette müsste man also nicht nur die Glieder falten, auch müssten einige über die Hände anderer steigen, damit ein gutes Knäuel entsteht. Und wenn alle sich gefunden haben, dann passt es und alle sind zufrieden. Und das Ding ist stabil. Jedes Protein faltet sich in seine spezifische Form, die immer gleich ist. Während die meisten Proteine dies selbstständig erreichen, benötigen andere etwas Hilfe, um diese Form zu erreichen. Die einzigartige Form eines bestimmten Proteins ist der stabilste Zustand, den es erreichen kann. Wie ich sagte, haben dann alle ihren Gesprächspartner gefunden. Und dies spielt sich immer und immer wieder ab. Ein anderes Beispiel ist zum Beispiel ein Ei, welches ihr in die Pfanne schlagt. Das Eiweiß wird immer durch die Hitze, also durch die Hilfe der Hitze, die stabilste Form erreichen. In dem Fall ist es dann das leckere Weiße vom Ei. Stellt euch einen Ball in einem Trichter vor. Der Ball wird immer zum Boden des Trichters rollen, da er dort am stabilsten liegt. Und warum ist die Form wichtig? Diese Struktur spezifiziert die Funktion eines Proteins. In der Physiotherapie gibt es den Begriff Form follows Function, also die Form wird durch die Funktion bestimmt. Ich gehe davon aus, dass dieser Begriff auch woanders üblich ist. Ich kenne ihn halt aus meiner physiotherapeutischen Arbeit heraus. Zum Beispiel ein Protein, das Glucose aufspalten kann, um Zellen die Aufnahme der Energie aus dem Zucker zu ermöglichen. Es hat eine Form, die Glucose erkennen und sich daran binden kann, ähnlich einem Schlüssel und einem Schlüsselloch. Chemisch aktive Aminosäuren reagieren mit dem Zucker und spalten ihn auf, um seine Energie freizusetzen. Und was tun die Proteine? Proteine sind in nahezu allen Prozessen innerhalb unseres Körpers involviert. Sie spalten Nahrung auf, um die Muskeln mit Energie zu versorgen. Sie senden Signale durch das Gehirn an die Zehen und transportieren Nährstoffe durch das Blut. Viele Proteine agieren als Enzyme, das heißt, sie katalysieren, beschleunigen also, chemische Reaktionen, die ansonsten nicht ablaufen könnten oder nur sehr verlangsamt. Ein Feuer brennt eher schlecht, wenn das Holz nass ist. Ein Protein wäre zum Beispiel ein Föhn, der das Holz für den Funken vorbereitet und es zum Beispiel trocknet. Andere wiederum unterstützen Muskelkontraktion, arbeiten als Botenstoffe oder erledigen hunderte von anderen Aufgaben im Körper. Hier ein kleiner Auszug aus den vielfältigen Aufgaben von Proteinen. Amylase startet die Verarbeitung von Stärke in andere, vom Körper nutzbare Formen, die jeder kennt, auch wenn er sie nicht unbedingt damit assoziiert. Es ist die Spucke, also nicht das Ganze, aber ein Teil davon. Wenn man Brot kaut, wird es langsam süß im Mund. weil die Alpha-Amylase im Speichel den Zucker bereits im Mund anfängt zu spalten. Man spricht von einer Vorverdauung, denn die richtige Verdauung beginnt ja durch das Abbeißen und das Zerkleinern der Nahrung mit den Zähnen. Und dann macht es auch Sinn, wenn eure Großmutter immer sagte, jeden Bissen 32 Mal kauen. Alkoholhydrogenase katalysiert Alkohol aus zum Beispiel Bier, Schnaps oder Wein in eine ungiftigere Form, die der Körper als Nahrung verwenden kann. Das bedeutet aber nicht, dass man jetzt mehr trinken darf. Aber es zeigt, dass der Bierbauch ein reelles Problem ist bzw. sein kann. Hämoglobin befördert den Sauerstoff im Blut. Fibrin bildet den Schorf über eine Wunde, während diese heilt. Kollagen gibt der Haut, den Sehnen und sogar Knochen ihre Struktur und ihr Aussehen. Insulin reguliert den Zuckeranteil im Blut und wird benutzt, um Diabetes zu behandeln. Proteine findet man in allen Lebewesen, sogar in Pflanzen, Bakterien oder auch Viren. Einige Organismen haben Proteine, die ihnen spezielle Fähigkeiten verleihen. Photosystem 1 ist eine Ansammlung von Proteinen in Pflanzen, die das Sonnenlicht für die Photosynthese auffangen. Luciferase dient als Katalysator der chemischen Reaktion, die Glühwürmchen leuchten lässt. Hämagglutinin hilft dem Grippevirus in den Körper einzudringen. Es gibt also auch doofe Dinger für den Menschen. Und warum ist dieses Spiel jetzt wichtig? Und mit welchem Problem befasst sich dieses Spiel? Es befasst sich im Grunde genommen mit der Proteinstrukturvorhersage. Wie ich bereits gesagt habe, ist es sehr wichtig, die Strukturen von Proteinen zu kennen und zu verstehen, wenn man mit ihnen arbeiten möchte und sie zum Beispiel zu Medikamenten weiterverarbeiten will. Ein kleines Protein kann bereits aus 100 Aminosäuren bestehen. Einige menschliche Proteine bestehen aus Tausenden von Aminosäuren. Die Anzahl von Möglichkeiten, in die sich bereits ein kleines Protein falten kann, sind also astronomisch, weil es eben so viele unterschiedliche Faltungsmöglichkeiten bzw. Faltungsrichtungen gibt. Herauszufinden, welche der vielen, vielen möglichen Strukturen als die beste betrachtet werden kann, ist eines der größten Probleme der Biologie und die heutigen Methoden sind, obwohl bereits computergestützt bzw. computerunterstützt, sehr zeit- und kostenintensiv. Folded versucht die Struktur von Proteinen vorherzusagen, indem es den Vorteil der menschlichen Intuition und den Wettbewerbsgedanken nutzt, der die Spieler antreibt, immer bessere Lösungen zu finden. Es geht also um das Proteindesign. Und da Proteine an so vielen Krankheiten beteiligt sind, können sie auch Teil der Heilmethode sein. Es werden stetig neue Funktionalitäten zum Spiel hinzugefügt, die es den Spielern erlauben, komplette neue Proteine zu designen, die eventuell helfen können, wichtige Krankheiten zu bekämpfen. Und wie könnt ihr durch das Spiel Folded helfen, Heilungsmethoden zu finden? Nun, durch all die Dinge, die Proteine in unserem Körper tun, um ihn gesund und funktionierend zu erhalten, können sie auch in der Heilung unterschiedlichster Krankheiten mit einbezogen werden. Je mehr wir darüber wissen, wie sich ein bestimmtes Protein faltet, desto besser können wir an entsprechenden Designs für Heilungsmethoden arbeiten. Nachfolgend sind jetzt drei Krankheiten mal aufgelistet bzw. jetzt genannt, die unterschiedliche Wege darstellen, wie Proteine in Krankheiten verwirklicht oder verwickelt sein können. Eins der bekanntesten, wenn nicht sogar das bekannteste, ist HIV bzw. AIDS. Das HIV-Virus besteht hauptsächlich aus Proteinen und einmal im Körper erzeugt es neue Proteine, die ihm helfen, sich zu reproduzieren. HIV-1-Protease und Reverse-Transkriptase sind zwei Proteine, die vom HIV-Virus erzeugt werden, um diesen zu helfen, den Körper zu infizieren und sich selbst zu vervielfältigen. HIV-1-Protease zerlegt das Polyprotein, das aus dem sich vervielfältigenden Virus entstanden ist, in die funktionellen Teile, die es benötigt. Reverse-Transkriptase katalysiert die Gene des HIVs aus der RNA in eine Form, die der Körper besser versteht, die DNA. Beide Proteine sind also nötig für das Virus, um sich im Körper replizieren zu können, und beide sind das Ziel von Anti-HIV-Medikamenten. Dies ist ein Beispiel, wo eine Krankheit Proteine, die nicht natürlich im Körper vorkommen, produziert, um ihr beim Befallen desselben zu helfen. Krebs ist etwas völlig anderes als HIV. Hier sind es körpereigene Proteine, die die Krankheit hervorrufen. Krebs entsteht aus dem unkontrollierten Wachstum einiger Zellen in unserem Körper, wie zum Beispiel in Lunge, Brust oder Haut. Normalerweise gibt es ein System von Proteinen, die Zellwachstum begrenzen. Aber diese Systeme können von Dingen wie zum Beispiel UV-Strahlen, also zu viel Sonne getankt, auch die Solariumsonne zählt dazu, oder den Chemikalien aus Zigarettenrauch beeinflusst werden. Andere Proteine, wie zum Beispiel P53 Tumor Suppressor Gen, erkennen normalerweise den Schaden und verhindern die weitere Wucherung der Zelle. Außer sie sind selbst beschädigt. Tatsächlich kommt eine Schädigung der Gene von P53 in fast der Hälfte aller menschlichen Krebsarten vor, in Verbindung mit der Schädigung diverser anderer Gene. Als letztes Beispiel Alzheimer. In mancher Hinsicht ist Alzheimer die Krankheit, die am häufigsten durch Proteine verursacht wird. Ein Protein, das sich Amyloid-Beta-Precursor-Protein nennt, ist normalerweise Teil einer gesunden, funktionierenden Gehirnzelle. Aber um seine Arbeit erledigen zu können, wird es in zwei Teile aufgespalten, wobei ein kleiner Rest aus der Mitte übrig bleibt. Amyloid-Beta-Peptid. Viele Kopien dieses Peptids, also eines kurzen Proteinsegmentes, können sich im Gehirn zusammenklumpen. Obwohl die Alzheimer-Krankheit immer noch nicht in allen Einzelheiten untersucht und verstanden ist, nimmt man im Allgemeinen an, dass diese Proteinklumpen, dieses Konglomerat an Protein, einen großen Anteil an dieser Erkrankung hat. Zu welchen anderen Dingen kann man beitragen, wenn Folded gespielt wird? Proteine sind in allen lebenden Dingen enthalten und so auch in Pflanzen. Bestimmte Sorten von Pflanzen werden gezüchtet, um in Biokraftstoff umgewandelt zu werden, wobei der Umwandlungsprozess aber nicht so schnell und effizient vonstatten geht, wie er es könnte. Ein wichtiger Schritt bei der Umwandlung von Pflanzen in Kraftstoff ist das Aufspalten des Pflanzenmaterials, das derzeit von mikrobiellen Enzymen, also auch wieder von Proteinen, erledigt wird, der sogenannten Zellulase. Vielleicht finden wir gemeinsam mit diesem Spiel Proteine, die das besser können. Können Menschen wirklich Computern helfen, Proteine zu falten? Nun, es werden ja Daten gesammelt, um herauszufinden, ob die menschliche Mustererkennung und das Puzzle-Lösungsfähigkeiten-Prinzip des Spiels effizienter ist als existierende Computerprogramme es bei Musterfaltungen sind. Wenn sich also herausstellt, dass dies wirklich so ist, kann man versuchen, Computern diese Strategien beizubringen, um sie noch schneller Proteine falten zu lassen, beziehungsweise um dies noch effizienter vonstatten laufen zu lassen. Ab zum Spiel. Man beginnt mit sogenannten Einführungspuzzeln. Ehe man mit dem Falten der wissenschaftlichen Proteine beginnen kann, soll man bei 29 Übungspuzzeln eine Lösung finden. Und es ist wirklich so, ich habe es ja selber ausprobiert, dass viele Wege nach Rom führen. Und auch bei den Puzzlen ist es so. Das ist nicht wie bei Ravensburg, wo dann ein Teil übrig bleibt. Wenn du eine beste Lösung für dich gefunden hast, kann es sein, dass jemand anderes vielleicht ein Protein anders gefalten hat, einen Seitenarm anders gedreht hat und dann hat er einen ganz anderen Lösungsweg gefunden. Diese 29 Startpuzzle sind für Anfänger entwickelt worden, um den Umgang mit den nötigen Werkzeugen zu üben. Bei jedem Puzzle erscheinen auf dem Bildschirm Anweisungen und Tipps zum jeweiligen gestellten Problem. Man muss also am Anfang nur mit der Maus Seitenarme verdrehen. Danach werden spezifische Werkzeuge zur Problemlösung gestellt. Die 29 Puzzle sind in 7 Kategorien aufgeteilt. Das Game-Programm wird von einem zum anderen leiten. Also wenn ihr etwas ungeduldig seid, gebt euch die Zeit und lasst es euch Spaß machen. Zur Strategie. Eine Strategie ist wirklich schwer zu beschreiben, nicht zuletzt, weil ja das Spiel versucht, die Intuition der Spieler abzurufen. Und Intuition kann man einfach nicht niederschreiben. Es gibt allerdings einige Prinzipien, Verfahrensweisen und generelle Tipps und Tricks, die sich als nützlich und meist zutreffend erwiesen haben. Und man soll einfach beachten, dass jedes Puzzle anders ist. Insbesondere zwischen den Kategorien wie Rosetta Decoys, Quest to the Native und Design Challenges sind die Unterschiede recht groß und können eine unterschiedliche Herangehensweise erfordern. Und zu den generellen Prinzipien: Die FAQ-Seite, also die Frequently Asked Questions-Seite von Foldit, nennt folgende 3 grundlegende Prinzipien. Packe das Protein. Ganz am Anfang sagte ich ja, packe den Koffer. Je kleiner das Protein, desto besser. Genauer gesagt, sollte man den leeren Raum, die sogenannten Voids, in der Struktur des Proteins vermeiden. Ein gut gepacktes Protein hat keine oder nur sehr wenig Voids. Versteckt die Hydrophoben ist der 2. Tipp. Hydrophoben sind die orangenfarbenen Seitenketten, die Wasser fürchten. Da das Protein von Wasser umgeben ist, befinden sich die Hydrophoben meist im Inneren. Dies trifft aber nicht auf jede einzelne Seitenkette zu. Manchmal erfordert die Funktion eines Proteins sogar eine hydrophobische Seitenkette außen. Auf der anderen Seite gibt es dann natürlich die blauen, hydrophilen, wasserliebenden Seitenketten und diese möchten natürlich am liebsten nach außen zeigen. Und als letztes: Man muss Zusammenstöße vermeiden. Das ist quasi wie im Straßenverkehr. Seitenketten, die zusammenstoßen, nennt man Clashes oder Clash. Und die entstehen, wenn 2 von ihnen zu nahe beieinander sind. Oder eine Seitenkette und das Rückgrat zu nahe beieinander liegen. Diese Positionskonflikte werden durch stachelige rote Bälle angezeigt. Ein Zusammenstoß entsteht regelmäßig nach Rebuilds oder nachdem Teile des Proteins verschoben wurden. Dazu kommt noch das Prinzip der Wasserstoffbrücken. Wasserstoffbrücken sind ein Indiz für eine gute Proteinform. Je mehr es davon gibt, desto besser dürfte die momentane Form sein. Faltblätter werden durch Wasserstoffbrücken zusammengehalten. Helices haben Wasserstoffbrücken zwischen ihren Teilen und auch zwischen Rückgratteilen und oder Seitenketten können sich Wasserstoffbrücken bilden. Ein gut geformtes und gepacktes Protein bildet so viele Wasserstoffbrücken zwischen den Aminosäuren, dass diese manchmal einem Spinnennetz zwischen Zweigen ähnelt. Aber wie ich gesagt habe, lasst es einfach intuitiv laufen, das Spiel hilft euch am Anfang und danach einfach gar nicht mehr drüber nachdenken. Etwas zur Verfahrensweise. Eine beste Verfahrensweise dürfte es nicht geben. Generell sollte man an so viele Stellen wie möglich so viel wie möglich ausprobieren. Mit der Zeit kommt die Erfahrung, was am wahrscheinlichsten zu einem Punktanstieg führt. Aber selbst die erfahrensten Spieler sind immer wieder überrascht über das Ergebnis von Aktionen, insbesondere, wenn sie scheinbar zufällig sind oder gar gegen die obigen Prinzipien verstoßen. Dies liegt wahrscheinlich an der Tatsache, dass eine lokale Verschlechterung manchmal eine globale Verbesserung darstellt. Der mögliche Einfluss selbst einer scheinbar kleinen Änderung auf das Gesamtprotein sollte niemals unterschätzt werden. Und unter der Rubrik »So machen es die Profis« im Hauptmenü findet man weitere oder mehrere Strategien der besten Spieler. Jeder Spieler hat seine eigenen Vorlieben und Abneigungen, die sich manchmal sogar gegenseitig widersprechen. Dennoch sollte hier eine kleine Zusammenfassung gegeben werden. Detaillierte Informationen über Taktiken und deren Anwendungen sowie die drei Spielabschnitte findet man halt unter den Spielphasen. Tipps kommen oft in Form von Sprichwörtern. Diese sind mal mehr, mal weniger auf die gegenwärtige Situation anwendbar. Die drei wichtigsten jedoch sind immer gültig. Wenn du etwas getan hast, das Punkte bringt, mach es noch einmal. Wenn du nicht weißt, was du tun sollst, dann mach etwas völlig Zufälliges. Und wenn du längere Zeit keine Punkte bekommst, dann mach eine Pause. Gerade Anfänger unterschätzen die Möglichkeit, sich in Folded zu verrennen. Es passiert nicht selten, dass man nach einer Stunde oder mehr ohne Punkte für heute Schluss macht, nur um am nächsten Tag in den ersten 10 Minuten einen ordentlichen Anstieg zu verzeichnen. Das Schöne an Folded ist, dass es sich um ein Spiel handelt. Ihr verbringt Zeit mit etwas Sinnvollem oder mit etwas Sinnvollerem als bei zum Beispiel Candy Crush Saga, Steine in Reih und Glied zu bringen oder Angry Birds Kugeln in ein Ziel zu schießen, wenn man das Ergebnis nicht stimmt. Wenn das Ergebnis nicht stimmt, macht es nochmal. Nichts geht kaputt und ihr habt einen endlosen Wiederspielwert. Eure Kommentare und Hinweise wie immer im Forum von Rechenkraft.net. Ein letzter Aufruf. Ich betreibe sowohl die Rechenkraft.net-Seite als auch eine Radio-Rechencast-Seite auf Facebook. Wer auf Facebook etwas aktiv ist, würde mir eine riesige Freude machen, den Radio-Rechencast zu liken. Ich freue mich, wenn ihr diesen Podcast euren Freunden, Bekannten, Verwandten, Liebsten und allen Interessierten ans Herz legt. Lasst eure Twitter-Accounts glühen und postet einen Link auf Facebook. Hat bis jetzt auch noch nie einer gemacht. Auf allen anderen sozialen Netzwerken oder in die Signaturen anderer Webseiten. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Bis dann.